Ja, also ich habe schon jetzt in all diesen Gesprächen gemerkt, dass Frauen, dass sie wie eigentlich stärker werden, innerlich. Also sie kommen wie mehr zu sich. Sie haben zwar vorher die Phase, die anstrengend ist, wo man vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, man verliert sich ein bisschen, oder man hört ja immer wieder, man wird unsichtbar. Und das gibt es schon auch, das habe ich selber ehrlich gesagt eine Zeit lang auch so empfunden. Und dann ist es aber wie, wenn man sich wieder ein bisschen fängt und wieder ein bisschen stabiler wird, dann entwickelt man so eine Stärke durch diese Phase.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Mara, darf ich dich fragen, wenn du mich jetzt anschaust, sieht man, mein Lippenstift, ist der rot oder braun? Also weißt, sehen die rot aus oder sehen die eher ein bisschen braun aus, meine Lippen?
Ich hätte gesagt, rötlich.
Weil ich habe vorher, es ist ja ein bisschen ein Ziel von mir, dass ich kann, so wie die eleganten Frauen in Paris, die Älteren, ja, mir so den Lippenstift blind ziehen. Mhm. Und dann übe ich das an. Dann bin ich vorher so da gehockt und habe gedacht, so, jetzt tue ich so mit meinem Stift oder das nachziehen und habe nachher gemerkt, dass ich wirklich die ganzen Lippen mit dem braunen Keil nachgezogen haben.
Ja.
Und es ist ein bisschen meine Sorge, dass man das noch sieht.
Also du meinst so wie in den 90er in meiner Jugend?
Ja, so der Strich rum, ja, aber ich habe die ganzen Lippen ausgemalt.
Okay, nein, also ich hätte jetzt nichts
gesehen. Ich dachte, es ist vielleicht fast schon ein bisschen herbstlich, oder? Man dreht
ja,
wieder braun.
Ton in Ton zum Pullover, genau, aber nein, ich hätte es rot gedeutet. Also hast du es gut gerichtet.
Ich habe das wie einfach noch kurz klären müssen. Und Entschuldigung, ihr Lieben, die dazu hören, sie haben das jetzt wieder kurz mithören, weil ja, das kann passieren. Und ich bin froh, dass ich jetzt nicht auf einer Bühne stehe, sondern am Podcaster bin. Und eigentlich wollte ich über etwas anderes reden, nämlich über das Thema Sorgen auf Vorrat. Mhm. Sorgen auf Vorrat, man weiss ja aus Studien, wir machen uns irgendwie, ich glaube, 85% sagen so die Studien von dem, was uns umtreibt, was wir uns irgendwie so überlegen, ja, wenn, dann, worst case, das trifft wie nie ein. Und das ist eigentlich noch eine krasse Zahl.
Ja, also man kann sagen, man macht sich viel zu viel Sorgen.
Ja.
Okay.
Und ich habe immer, also ich habe einfach, glaube, ein Leben, wo einfach viele Sorgen sowieso einfach immer da sind. Und ganz viel, wo ich ja eh nicht lösen kann. Und dann habe ich mir mal wie so gesagt, hey, ich tue einfach wirklich immer wieder mich fragen, kann ich das jetzt gerade lösen? Wenn ja, dann mache ich etwas, dann komme ich in die Handlung. Wenn nein, dann versuche ich es wirklich wegzutun. Und ich habe das, glaube ich, echt ein bisschen gelernt, einfach auch jetzt in der Mutterschaft mit dem Gym und so weiter, dass ich mir nicht mehr so viel sorge. Aber manchmal geht es natürlich gleich mit mir durch. Und heute reden wir über ein Thema, wo ich eben vor 2 Jahren am Geburtstag zu einer Freundin, wo mir ein Buch darüber geschenkt hat, gefunden habe, hey, ich mache mir wie jetzt noch keine Sorgen auf Vorrat, weil es betrifft mich jetzt gerade noch nicht.
Ja, also wir reden heute über Perimenopause, Menopause, Wechseljahr. Die ganzen Begriffe werden wir uns dann noch annähern. Mich würde jetzt aber wundern, jetzt ist das vor 2 Jahren, Sarah, wie ist es denn heute? Ist es immer noch so, dass du sagst, so, ach, mach mir noch keine Gedanken?
Nein, ich habe mich jetzt... Also, ich
also bin so, du bist ja 27 und darum könnte ich es jetzt verstehen.
Ich werde im Januar 47. Ich habe dann gleich mal jetzt meinen Gynäkologe gefragt und der hat noch so gefunden, ja, nein, ist jetzt wie, also ich habe wirklich jetzt, glaube ich, noch nicht ein Symptom, aber vielleicht habe ich ja ganz viele Symptome und weiss es einfach noch nicht. Und in 2 Monaten würde ich dir sagen, wie jetzt eine Freundin von mir, die sagt, hey, jetzt nehme ich die Hormone und ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe jetzt gerade eine Freundin gehabt, die das letzte Woche gesagt hat. Aber ich habe eben gedacht, ich gehe heute in das Gespräch wirklich ein bisschen als die Unwissende. Mhm. Wie dann frage ich vielleicht auch all die Fragen, wo andere, die sich vielleicht auch noch nicht so viel Gedanken gemacht haben zu dem Thema, sich auch fragen. Weil du weißt recht viel darüber, oder?
Ja, also ich habe das Gefühl, ich wüsste recht viel. Wobei ich dann auch immer merke, ich weiss dann doch vieles auch nicht. Aber ich weiss vor allem so ein bisschen meine eigene Geschichte. Und ich bin ja jetzt im Sommer 44 geworden. Und das ist ja eher noch jung jetzt für die Perimenopausenphase. Aber bei mir hat das alles schon angefangen mit 38. Und darum habe ich mich dann auseinandergesetzt mit dem. Ich werde im Laufe des Gesprächs auch noch mehr erzählen. Aber was ich sagen kann, ist, so, ich habe mir überhaupt keine Sorgen auf Vorrat gemacht, weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Weil Freundinnen um mich herum in dem Alter gerade mal das erste Mal Mutter geworden sind. Und ja, und ich dann wie gemerkt habe, oh, okay, bei mir stellt sich irgendwie schon alles um. Und es ist mega spannend, weil ich habe dann die Geschichte aufgeschrieben, für mal ehrlich, das tun wir dann in die Show Notes. Und ich glaube, auf das aber hat sich dann unsere heutige Gästin auch bei mir gemeldet, weil sie nämlich ein Buch gemacht hat, ein Buch geschrieben hat, verschiedene Geschichten von unterschiedlichsten Frauen, ja, das Buch gebracht hat. Und das ist Jeanette Kuster. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Jeanette.
Hallo zusammen, danke vielmals, dass ich eingeladen bin.
Ja, du hast mich dann kontaktiert, ob ich dir würde quasi auch meine Geschichte erzählen für das Buch, das du dran schaffst. Und das, über das Buch werden wir heute viel reden. Eben, wir werden auch alle Fragen von Sarah vielleicht können beantworten. Andere werden wir ja, vielleicht in den Raum oder zu den Hörerinnen schicken. Vielleicht wisst ihr, die zuhören, ja dann auch antworten, könnt das in die Kommentare tun. Aber ja, das Buch, das mittendrin heisst, setzt sich mit der Perimenopause auseinander. Und dort würde mich eigentlich sehr wundern, wie das passiert ist bei dir. Also wie bist du jetzt bei den anderen auch, die ihre Geschichte erzählen, in dem Buch drauf gekommen? Und was hat dich überhaupt motiviert, das Buch zu machen?
Motiviert hat mich meine eigene Geschichte, weil ich habe mir auch keine Sorge auf Vorrat gemacht, sondern ich bin einfach total überrumpelt worden, was bei mir angefangen hat. Und ich bin eine Zeit lang, also was wirklich schlimmer geworden ist, habe ich wie nicht mehr funktioniert. Ich hatte Schlafstörungen plötzlich, ganz extreme. Ich hatte auch psychische Symptome gehabt. Ich war so wie nicht mehr ich selber gewesen. Ich bin so nicht gerade depressiv gewesen, aber in so eine depressive Stimmung hineingekommen. Und auch total erschöpft. Und ich hatte keine Ahnung von was. Und die Ärztinnen und Ärzte waren auch nicht schlauer gewesen. Und ich bin dort schon so, was bin ich, etwa um 47, glaube ich. Und gleich eben ist niemand auf das Thema gekommen. Und ich habe dann irgendwann mal selber angefangen zu recherchieren und habe es dann selber eigentlich herausgefunden, dass das muss Perimenopause sein. Und habe dann trotz dieser Selbstdiagnose, die ich dann meinen Ärztinnen und Ärzten erzählt habe, noch keine Unterstützung bekommen am Anfang. Und ja, das einfach, weil sich das so hingezogen hat, habe ich dann gefunden, das kann es nicht sein, dass ich nicht gewusst habe. Ich habe mit allen angefangen zu reden um mich herum, mit allen Frauen, Freundinnen, Kolleginnen und gemerkt, die haben auch keine Ahnung. Und dann habe
also Sarah ist nicht allein.
Nein, ich bin froh. Ist wirklich nicht allein.
Und ich höre jetzt auch, es ist okay. Also ich werde ja jetzt 47. Also eben, ich bin völlig noch so drin, dass ich mir erst jetzt anfange, eben mich informieren, wie zum Beispiel jetzt heute.
Ja, wobei, also rückblickend würde ich sagen, es wäre schon besser, man würde sich früher informieren.
Mache ich jetzt ein paar Monate im Voraus.
Genau. Ja, einfach, dass man wirklich schon Bescheid weiss, wenn es dann anfängt, dass man es einordnen kann und nicht so lange rätselt und sich nicht so lange so verloren fühlt.
Mhm. Und es sind ja verschiedenste Geschichten. Wie viele Geschichten sind im Buch?
Was sind es, glaube ich, 11 Frauen? Mhm. Bin gar nicht mehr sicher, ja.
Und wie hast du die Frauen gefunden?
Die habe ich wirklich gefunden, indem ich, also wo ich dann gefunden habe, ich wollte das Buch schreiben, habe ich es einfach angefangen zu streuen, eigentlich in meinem Umfeld. Ich habe halt allen erzählt, ich suche Frauen, die mir ihre Geschichten erzählen. Und ich habe am Anfang auch Bedenken gehabt, dass ich keine wird finden. Weil, ja, es ist ein Tabu, man will vielleicht nicht darüber reden. Ich habe dann aber gemerkt, dass die Frauen ein riesiges Bedürfnis haben, um darüber zu reden. Und ja, dann sind mir Frauen teilweise empfohlen worden, halt von Kolleginnen oder eine habe ich auch gewusst, die habe ich kennt vom Yoga-Studio und die hat relativ offen über das Thema von sich aus geredet. Dann habe ich sie zum Beispiel noch angefragt. Ja, und so ist es eigentlich dann mit der Zeit wie fast von allein gegangen, dass ich zu diesen Frauen gekommen bin.
Ich stelle dich mal noch vor. Mhm. Weil jetzt habt ihr schon ein bisschen gehört. Jeanette schreibt, sonst hätte sie ja auch kein Buch geschrieben. Wir kennen uns auch ganz flüchtig noch aus der Zeit vom Tagesanzeiger Mama-Blog. Du hast nämlich dort auch Kolumnenblogs geschrieben. Also du bist Journalistin, Kommunikationsexpertin und Yoga-Lehrerin. Vorher im Vorgespräch hast du gesagt, du bist jetzt also auch Autorin. Du bist sogar Bestseller-Autorin jetzt. Und du bist auch noch Menopause-Coach. Du hast für diverse Medienhäuser geschafft, eben hast langjährig beim Mama-Blog geschrieben, du hast du hast dich dann dem Buchprojekt gewidmet und geboren bist du 1975 in Uznach. Ich habe keine Ahnung, wo das ist.
St. Gallen.
Ah. Okay.
Und man hört es nicht.
Nein, man hört es wirklich nicht.
Man hört es nicht.
Und du lebst heute mit deinen zwei Kindern im Raum Zürich. Bist alleinerziehend. Habe ich etwas ausgelassen, was dir mega wichtig erscheint?
Nein, ich glaube, das trifft es ziemlich, ja. Ja.
Wie bist du zu dem Schreiben gekommen?
Da bin ich im Fall eigentlich schon als Jugendliche dazugekommen. Ich habe schon immer gerne geschrieben und gerne Sprache gehabt. Ich habe sogar in der Primarschule ich erinnere mich noch recht gut an das. Ich weiß gar nicht, wieso mir das so geblieben ist. Ist mir, glaube ich, mal langweilig gewesen. Am Mittwochnachmittag habe ich daheim so aus dem Fenster geschaut und irgendwie einen Vögel gesehen und eine Katze. Und dann habe ich gefunden, ich schreibe jetzt ein Gedicht über das.
wie hat das geheißen, die Vögel und die Katze?
Hey, ich weiß nicht mehr, aber ich weiß wirklich gewisse Teile aus dem Gedicht noch. Es hat irgendwie so angefangen, piep, 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 das sind doch die, piep, 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 die Vögel und so. Ja, aber ich habe dann das geschrieben und bin recht stolz gewesen, dass das meiner Lehrerin mitgebracht zum Lesen und so, würde man heute sagen, ist ein bisschen streberhaft, aber ich habe einfach Freude gehabt, irgendwie am Schreiben. Und ich habe dann ja eigentlich schon so mit der Gimme gewusst, ich wollte Journalistin werden. Mhm. Und bin das auch recht geradlinig gegangen. Also ich habe dann während dem Gimme habe ich schon ab und zu mal Zeitungen halt, also ja, ich habe dann eine Zeit lang sehr oft Leserbriefe geschrieben, wo auch immer veröffentlicht worden sind, weil ich mir schon Mühe gegeben habe, so gute Argumente zu bringen, dass man es wirklich kann abdrucken kann. Und habe dann einmal können bei der Lokalzeitung schnuppern und habe nachher auch Medien- und Kommunikationswissenschaft und Journalismus studiert.
Ich finde es immer spannend, wenn man dann Journalistin ist und eben es begegnet dann so Themen wie jetzt da die Perimenopause, kenne ich das auch von mir selber, dass ich dann irgendwie so einen Antrieb bekomme, ich muss das irgendwie auf Papier bringen und muss das Wissen, das ich mir jetzt da aneigne, irgendwie verbreiten. Und ich glaube, wieso, also ich kann mir vorstellen, dass es bei dir dann auch so ein bisschen so ein Impuls gewesen ist, oder? Du hast ja vorher gesagt, dass du dir wünschst, dass Frauen noch viel mehr über das erfahren. Was findest jetzt du so ein bisschen das Wichtigste in dem Thema? Also wenn wir jetzt so in das Gespräch gehen und auch dich so ein bisschen werden ausfragen, oder?
Also was muss ich
was
eigentlich mal als
so
Erstes
das
wissen?
Wichtigste, genau.
Ja, ich glaube, das Erste, was ich mal gerne würde ein bisschen verbreiten, ist, es geht nicht nur um Hitzewallungen. Und es gibt ganz viele andere Symptome, weil oft haben die Frauen das Gefühl, ja, das ist es dann. Und solange man das nicht hat, kommt man gar nicht auf die Idee, dass man die Verbindung macht.
Welche Symptome?
Also was sehr häufig ist, sind so gerade die psychischen Symptome, eben so ein bisschen gedrückte Stimmung zum Beispiel, auch Angst, also plötzlich Angst, die man wie nicht kennt hat vorher. Auch viele Frauen haben auch plötzlich Angst vor dem Autofahren. Also total, man denkt so etwas total Schräges, aber ist recht verbreitet. Und Schlafstörungen sind auch extrem häufig. Dann oft auch so Muskel- oder Gelenkschmerzen. Ja, solche Sachen zum Beispiel, wo man eben wie keine Verbindung macht oft.
Ja, und das ist ja zum Teil auch mega schwierig zu unterscheiden, oder? Also ich kann das wie bestätigen, bei mir war das auch so gewesen, dass ich vor allem die Schlafstörungen hatte. Und ich hatte dann schon auch Hitzewallungen gehabt, oder mehr jetzt merke ich es manchmal. Aber die Schlafstörungen, die sind wirklich richtig massiv gewesen. Und ich habe gar nicht Also ich habe wie das Gefühl gehabt, das hat wahrscheinlich mit allem anderen in meinem Leben noch zu tun. Und hat es ja vielleicht zum Teil auch gehabt. Es ist ja dann auch mega schwierig zu unterscheiden, was gehört jetzt in die Hormonumstellung und was ist jetzt vielleicht auch etwas anderes. Wie war das bei dir gewesen? Oder was ist jetzt bei diesen Frauen im Buch vor allem auch oft so? Also wie findet man wie raus? Was ist jetzt was?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, so wirklich sagen, das ist jetzt das gewesen, das ist nur wegen der Hormone gewesen, kann man es fast nur, wenn man Hormone nimmt und es geht weg. Also sonst ist es wirklich schwierig. Und ich glaube, sehr oft ist es ja auch eine Kombination. Es sind die Hormone und dann kommt vielleicht noch dazu, dass man sonst auch Stress hat. Weil man weiß ja auch, dass wenn man Stress hat, dann können sich die Symptome verschlimmern. Und das hängt ja dann auch wieder zusammen mit verschiedenen Hormonen, mit dem Cortison auch. Und die Hormone tun ja alle irgendwie aufeinander reagieren quasi. Also darum ist es schon schwierig, das wirklich festzumachen und zu sagen, es ist jetzt genau das.
Ich habe jetzt gerade noch schnell gedacht, wir können noch schnell zuerst noch Begriffsklärung machen, oder?
Sehr gerne.
Also wieso, also für mich ist das zum Beispiel mega neu gewesen, als ich dann wie gemerkt habe, ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich gemerkt, es gibt so viele Begriffe. Also ich zum Beispiel habe immer von den Wechseljahren geredet. Und Wechseljahre ist für mich so etwas gewesen, so, das sind definitiv Frauen gegen die 60. Oder ich habe das so verbunden mit eher einer späten Lebensphase. Mhm. So. Und habe dann wie gemerkt, ja, das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja da eben, wir reden jetzt zum Beispiel von dieser Perimenopause. Magst du mal erklären, Jeanette, was es überhaupt für verschiedene Phasen gibt in dieser Hormonumstellung?
Mhm. Ja, also Perimenopause ist eigentlich die Phase vor der Menopause, also vor der letzten Blutung. Und die kann bis zu 10 Jahre dauern. Und in der Schweiz kommen die Frauen im Schnitt mit 51 in die Menopause. Das heisst, mit Anfang 40 ist man eigentlich total im Durchschnitt, wenn es dann anfängt. Und dann gibt es ja die, die es früher anfängt, also wo du ja auch betroffen bist. Also es gibt Frauen, da fängt es wirklich mit Mitte 30 an und die rechnen natürlich überhaupt nicht damit. Und das ist eben die Phase, Perimenopause, wo das Progesteron absinkt und das Östrogen tut zwar auch langsam sinken, aber tut in dem Verlauf unglaublich stark schwanken. Also es geht wirklich auf und ab wie wild, hat keinen Rhythmus mehr und das ist auch das, was eigentlich die meisten Symptome dann verursacht. Und wenn das mal abgesunken ist und man keine Blutung mehr hat, dann ist eben das die Menopause. Und die Menopause ist eigentlich nur ein Tag oder ein Moment, nämlich der Moment, wo man zum allerletzten Mal seine Blutung hatte. Und sagen, dass das letzte Mal war, kann man aber erst ein Jahr später. Das ist so die medizinische Definition. Das ist wirklich eine total schräge medizinische Definition eigentlich. Aber man sagt einfach, wenn man wirklich 12 Monate keine Periode mehr gehabt hat, dann war das damals die Menopause gewesen. Und alles, was nachher kommt, ist die Postmenopause. Also die Zeit nach der Menopause. Und das ist wirklich, bis man stirbt.
Also alles nach einem Jahr, nach der letzten Blutung, ist die Postmenopause?
Eigentlich alles nach der Menopause. Ja. Also auch schon das Jahr.
Aha, auch schon das Jahr.
Das weiss man einfach dann erst rückwirkend, dass das erste Jahr von der Postmenopause war, ja. Und Wechseljahr umfasst wieso das Ganze? Mhm. Auf Deutsch ist einfach der Begriff, der wie den ganzen Prozess umfasst.
Und welche Phase ist denn die, wo der grösste so Impact hat? Also bei den meisten Frauen ist ja immer sehr unterschiedlich. Mhm. Ich habe jetzt auf das Gespräch wie gefunden, also was ich mal mache, ist so ein bisschen fragen, meine Mutter, meine Bonusmutter oder jetzt auch andere Frauen, die vielleicht schon über 70 sind, oder wie haben sie das erlebt? Und haben dann so gemerkt, es ist wahnsinnig unterschiedlich.
Mhm. Ja.
Was hast du da so erfahren?
Also so, was ich jetzt erfahren habe von den Frauen und was ich auch erfahren habe bei meiner Recherche, auch aus Studien und so weiter, ist, dass wirklich meistens Perimenopause die Phase ist, die am schlimmsten ist. Im Sinne von die meisten Symptome, die heftigsten Symptome. Hitzewallungen zum Beispiel, wenn man die hat, dann sind die meistens in der Perimenopause viel stärker und nach der Menopause sind sie oft nicht sofort weg, aber es wird dann langsam besser. Und ja, meistens ist es wirklich so, in der Postmenopause, man kann schon ein Symptom haben, aber durch das, dass dann einfach die Hormone eigentlich weg sind, ist man wie wieder in einem ausgeglichenen Zustand. Man hat zwar keine mehr, aber man hat nicht mehr die Schwankungen.
Jetzt in meiner Arbeit beobachte ich immer wieder, oder also so der Begriff Wechseljahr, der deutet ja Veränderung hin. Und Veränderung ist etwas, was einfach uns Menschen, glaube ich, generell ein bisschen Angst macht. Also das heisst, es ist mit Unsicherheit verbunden, mit, ja, man hat dann keine Kontrolle. Da passiert etwas im Körper, wo man wie eben nicht weiss genau, wann fängt es an oder wie. Und ich beobachte das manchmal auch, wenn es so richtig Kind planen geht oder eben dann Schwangerschaft, Geburt, ist das ja auch schon ein Thema. Man weiss nicht genau, was passiert dann da. Und bei dieser Phase habe ich das Gefühl, ist es nochmal mehr ein Tabu auch, dass ja ganz viel sich oft verändert. Also einerseits wirklich auch eben körperlich, also physisch, aber auch psychisch. Und dass es auch eine Zeit ist, wo viele Frauen wirklich auch nochmal in die Handlung kommen und etwas verändern. Mhm. Jetzt nimmt es mich Wunder, also wie du dich ja fest mit dem beschäftigt hast, was gibt es da für Zusammenhänge oder was beobachtest du? Also wie hängt das vielleicht auch zusammen?
Ja, also ich habe schon jetzt in all diesen Gesprächen gemerkt, dass Frauen sich verändern im Sinne von, also eben, trifft ja nie auf alle zu, aber bei sehr, sehr vielen Frauen verändert sich etwas insofern, dass sie wie eigentlich stärker werden, innerlich. Also sie kommen wie mehr zu sich. Sie haben zwar vorher die Phase, die anstrengend ist, wo man vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, man verliert sich ein bisschen, oder man hört ja immer wieder, man wird unsichtbar. Und das gibt es schon auch, das habe ich selber ehrlich gesagt eine Zeit lang auch ein bisschen so empfunden. Und dann ist es aber wie, wenn man sich wieder ein bisschen fängt und wieder ein bisschen stabiler wird, dann entwickelt man so eine Stärke durch diese Phase, die ich eigentlich sehr schön finde. Aber jetzt weiss ich nicht, ob ich deine Frage richtig beantwortet habe.
Mal, ich finde das, spannend, was du sagst. Ich habe letztens an einem Workshop eine Frau gehabt, gesagt, sie sei die beste Zeit für ihrem Leben. Mhm. Also die ist schon 60 und das habe ich so schön gefunden, weil es sind so Frauengruppen gewesen, wo ich so gemerkt habe, hey, das macht jetzt richtig etwas. Und so das stärker werden, also ich beobachte das jetzt nur schon so seit Ü40 sein, von einfach auch nochmal mehr Gelassenheit und auch so eine innere, wie ein bisschen mehr Ruhe. Also wo ich so merke, das habe ich mit 30 nicht gleich gehabt, weil ich mir gerade finde, das Älterwerden ist sehr cool. Mhm. Und ich finde das eben schon auch noch spannend mit dem Unsichtbarsein und dann auch verbunden sein mit eben, ja, dann nicht mehr fruchtbar sein, wo ich dann merke, das macht wie, das ist dann so ein Stigma, oder? Also ich bin dann nicht mehr dabei und dann das ja jetzt wie neu eben für sich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also ich sage immer, ich war vorhin bei den Frauen in Paris, bei den älteren Frauen, die sich den Lippenstift. Ich finde immer, hey, wenn wir wollen, irgendwie Vorbilder für Frauen, die nicht unsichtbar werden, dass auch Ü60, dann ist Paris eine gute Stadt. Ich finde das herrlich dort. Ich kann das allen empfehlen, die so die Angst haben, ich werde dann unsichtbar. Das ist wirklich schön zu sehen.
Ja, ich finde es vor allem sehr spannend, dass das ja so in diesen wechselnden Jahren irgendwie so ein grosses Thema dann wird, also ich habe das natürlich bei mir irgendwie schon auch festgestellt, aber ich finde es jetzt auch so ein bisschen in der feministischen Auseinandersetzung einfach sehr spannend, weil das Patriarchat zeigt uns ja eigentlich, dass wir nur etwas wert sind in dem System, wenn wir reproduzieren, also wenn wir fruchtbar sind und wenn wir Kinder gebären, das sieht man jetzt zum Beispiel in dem Backlash mega fest, oder ab. Also Abtreibungsrechte werden ja eingeschränkt, weil man Schwangerschaften will. Oder es gibt jetzt rechte Bewegungen, wo Gelder in die Endometrioseforschung stecken, weil Endometriose zu Unfruchtbarkeit oder zu Schwierigkeiten kann führen kann. Und Kindsgebären. Also man macht wie so alles, damit Kinder geboren werden. Das ist mega wichtig im Patriarchat. Und dort ist dann nachher so quasi, wenn du nicht mehr kannst schwanger werden, dann bist du vielleicht noch einigermaßen nützlich, wenn du eine gratis Care-arbeitende Großmutter dann bist. Aber sonst bist du ja quasi dann wie ein Wegwerfprodukt, oder? Und ich finde, mir hat das mega cool gesagt, dass da ja immer wieder irgendwie das Wissen darüber zu haben, was in mir verinnerlicht ist und dann mich davon können zu distanzieren. Also dann wie können sagen, ah, okay, natürlich wollte ich gesehen werden, aber Was hat das jetzt auch das Gefühl von, ich werde nicht mehr gesehen, was hat das mit dem ganzen System zu tun, wo mir sagt, nur als junge, fruchtbare Frau werde ich gesehen? Was ich dann auch sehr spannend gefunden habe, ist zum Beispiel, dann zu merken, ich werde ja gleich wahrgenommen, vielleicht einfach von anderen.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Könnt man bitte mal darüber reden, dass ich ja vielleicht von denen...
Will ich ja gar nicht
gesehen werden.
Und
also ich habe doch gar keinen Bock drauf. Hey, ich bin entlastet, wenn die mich nicht mehr sehen.
Ja, erstens das. Und was ich ja auch schon gesagt habe im Podcast, ist so, ich glaube so fest, dass begehrt werden wählen und sich weniger überlegen, was begehre ich denn. So, weißt? Also ich finde, das ist auch mega spannend. Ist ja auch ein Thema in der Perimenopause, in der Menopause so, eben begehren, man sagt ja auch, die Libido nehme ich ab, ist aber bei weitem nicht bei allen so. Oder man sagt ja eben auch, Sexualität verändert sich oder eben Scheidentrockenheit kann ein Thema werden und so weiter. Also es ist ja dann eher eine Phase, wo man sich vielleicht nochmal neu auseinandersetzt mit dem eigenen Wirken oder aber auch der eigenen Sexualität.
Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, was du vorher gesagt hast, eben, es ist ja auch schön, von gewissen Leuten nicht mehr so wahrgenommen wird. Ich glaube, es ist mehr, also ich habe bei mir mehr gemerkt, es hat mich ein bisschen irritiert am Anfang, weil ich gemerkt habe, es ist anders. Also wenn ich jetzt neu mit vorbeilaufe, ist es nicht mehr gleich wie früher. Mhm. Wobei früher hat es mich ja genervt. Also von dem her ist es dann eigentlich auch schön. Ich glaube, es ist mehr, dass man wie muss sich daran gewöhnen, dass es plötzlich anders ist.
Und was ja auch spannend ist, finde ich das, was jetzt Mara gesagt hat, so dass mal die eigenen Bedürfnisse wirklich spüren. Also auch die Veränderung wahrnehmen und merken, hey, mit mir gerade passiert etwas, gerade Frauen, also gerade zum Beispiel auch wenn sie Kinder gross sind, sind ja unglaublich oft bei den Bedürfnissen vom Aussen. Und ich beobachte nämlich auch, dass so diese Phase eine Phase ist, wo wie so die Antenne mal gegen innen sich richtet und die Frauen wie können warnen, okay, was ist eigentlich mit mir? Mhm. Also eben, also einerseits vielleicht, wieso tut es mir da weh und was kann ich machen, aber auch vielleicht auch vom wieder gestalten, eben nicht nur für die anderen, sondern für sich selber, Selbstfürsorge, anders leben, wo ich glaube, das ist ja auch etwas, wo das Patriarchat nicht will. Oder wie dann kommen wir raus aus dem Dauer-Care-Modus und immer nur verfügbar sein und immer nur schauen, was geht es jetzt, wie geht es allen anderen? Und das, was ja Mareike Kaiser mal gesagt hat, der Journalistin, die wir auch hier im Podcast gehabt haben, oder ich bin im Fuck You-Alter. Also wo man wirklich so merkt, ey, ja, es ist ihr einfach eben, sie will gar nicht gesehen werden, dem von denen. Und ich finde das spannend, dass wie auch sich ein Bewertungssystem auch verändert oder eben vielleicht auch die Werte. Und das ist ja dann wieder befreiend.
Ja, ja. Ja, und das ist etwas, was ich wirklich in den Gesprächen gehört habe und auch bei mir selber merke, dass mehr auf die eigenen Bedürfnisse auch wieder hören und auch wirklich ein Bedürfnis haben, die dann auch auszuleben quasi. Also wirklich mehr, jetzt möchte ich mal Zeit für mich haben zum Beispiel. Jetzt möchte ich nicht immer für alle anderen schauen. Das kommt wirklich stärker.
Hast du das Beispiel, das du magst teilen?
Ja, also ich merke es bei mir selber einfach mit meinen Kindern. Ich meine, die sind jetzt ja auch nicht mehr so klein, aber die sind sich schon halt gewöhnt, dass die Mami immer schaut und immer macht und sie Priorität haben. Und natürlich haben sie Priorität, aber trotzdem muss ich zwischendurch mal sagen, so und jetzt will ich mal für mich oder ich mache jetzt das allein. Und ja, es ist so ein Prozess, wo sich das jetzt entwickelt. Was ich wirklich angefangen habe, erst vor 2 Jahren, ist, dass ich gefunden habe, einmal im Jahr gehe ich eine Woche allein in die Ferien. Das habe ich wie früher nie gemacht. Und das ist so wertvoll und ich geniesse es unglaublich. Also das ist wirklich so etwas, was ich jetzt für mich umgesetzt habe.
Und gehst du allein oder mit Freundinnen?
Ich gehe wirklich allein.
Weil das ist ja etwas, wo gerade Frauen wahnsinnig Mut kostet. Oder manchmal ja, also habe ich mit Frauen zu tun, so in Lebenssituationen, wo zum Beispiel eine Trennung haben oder auch wirklich einen Verlust und dann ist plötzlich so, ja, ich kann jetzt nicht mehr eben wie immer all die Jahre so zusammen in die Ferien und dann sind irgendwie keine Freundinnen da irgendwie, wo sie können und dann sagen, ja, ich kann doch nicht allein in die Ferien. Ich finde das eben sehr inspirierend, auch über das zu reden. Was macht das?
Mhm. Ja, ich habe das ehrlich gesagt im Fall manchmal schon gemacht mit Anfang, Mitte 20. Bin ich auch ab und zu mal, wenn ich einfach gefunden habe, ich wollte jetzt in die Ferien und niemand sonst hat Zeit gehabt, bin ich auch allein gegangen.
Ich kann da vielleicht noch etwas teilen von meinen Sommerferien, weil für mich ist das, ich bin nie gerne allein in die Ferien, also auch nicht allein gereist und bin beim Reisen dann immer sehr aufgeregt und eher ein bisschen ängstlich. Unter anderem auch wegen dem, weil jetzt so als junge Frau unterwegs mühsames passiert ist mit Männern, die einem ansprechen, nicht mehr weggehen und so. Und die Konsequenz war dann, ja, ich gehe wenn nur in der Gruppe oder nicht. Und dann war so der Sommer gewesen, und dann sind Freundinnen von mir in Kroatien gewesen, und ich konnte spontan dazu ein paar Tage, weil meine Tochter beim Vater in der Ferien war. Und dann habe ich gefunden, ich fahre doch jetzt mit dem Nachtzug allein auf Ljubljana und nachher von dort mit dem Zug weiter auf Kroatien. Und dann haben auch viele gesagt, nein, gehe ja nicht in das Land und fahre Zug. Das war so die erste, die so, ui, nein, Achtung, Achtung. Und das andere war, ui, nein, allein Nachtzug, mega gefährlich. So. Und dann habe ich es gleich gemacht. Und ich glaube, es hat wirklich etwas auch mit dieser neuen Lebensphase zu tun, dass, also für die das viel machen, klingt das jetzt vielleicht nicht mega mutig, oder? Aber für mich ist es so ein mega Freiheitsding gewesen, allein in das Frauenabteil zu gehen und mit einem mega Selbstbewusstsein irgendwie die Reise zu machen und dann dort ankommen und alles mega gut gelaufen ist und dann auch mega easy mit dem Zug auf Kroatien gekommen bin. Und es hat dann noch eine ganz kurze, sehr lustige, also ja, oder schöne Szene, es war das Frauenabteil. Da war eine junge Frau auch noch in diesem Abteil. Und sie ist, glaube ich, eher ein bisschen gereist, wie ich eben gereist wäre, in diesem Alter eher ängstlich. Und prompt ist ein älterer Mann, ein bisschen älter wie ich, in das Frauenabteil hineingelegen, weil er seinen Platz verwechselt hat, etwas falsch gemacht beim Buchen. Und ich bin wirklich so, ich habe gemerkt, ich bin wie so ein Kampfhund. So. Wirklich so, auf Englisch so, was machst du da? Das darfst du nicht, das ist nur für Frauen. Und sie hat wie sich nicht traut, oder? Irgendwie etwas zu sagen. Und dann habe ich gedacht, cool, ich bin jetzt eine Frau mit der 40, wo es mir eigentlich so egal ist, was der von mir denkt. Weil ich habe natürlich gesehen, dass ihm gerade der Laden runter ist. Und er hat gedacht, oh nein, was ist jetzt das für eine Feministin? So. Also, können ja nicht, wollten jetzt auch nicht schlecht machen. Aber er ist nicht gegangen. Und dann ist der Kontrolleur gekommen und hat dann wirklich innerhalb von ein paar Sekunden sofort rausgestellt. Und ich habe aber wie so gemerkt, so bei mir hat sich etwas mega verändert. Es ist mehr Selbstbewusstsein da. Und auch eben das, was Sarah schon gesagt hat, so ein bisschen das Fuck you-Alter oder im Sinn von so, ja, also wenn du dich mit mir anlegen willst, kannst du dich schon mit mir anlegen. Und dann, ja, finde ich schon spannend, irgendwie. Und ich habe auch einen Bericht gelesen über eine Studie mit dem Testosteron, also Spiegel, der dann steigt, dass das eben zum Teil wirklich bei den Frauen dann das, dass sie ein bisschen, man sagt dann, sie sind also sie sind so dominant, oder sie sind jetzt so männlich, oder sie, oder? Aber eigentlich ist es ein mega schönes Gefühl. Also ich habe jetzt den Spiegel nicht gemessen bei mir, aber ich vermute, er ist höher geworden.
Ja, und das ist spannend, oder? Es ist spannend, wie eben dann das sich verändert und man es eigentlich will, wie, oder dass man wie in einem System lebt, wo man einfach sagt, nein, wir wollen eigentlich nichts davon wissen, eben, es wird so ein bisschen tabuisiert. Du hast vorher gesagt, bevor wir aufgenommen haben, es gibt ja dann auch noch Tabus in den Tabus. Also es gibt Themen, wo man mehr darüber redet und andere, wo gar nicht darüber geredet. Magst du da noch etwas sagen darüber? Das würde mich sehr wundern.
Ja, das sind halt die ganzen Beschwerden. Scheidentrockenheit, Blasenprobleme, also Blasenreizungen, häufige Blasenentzündungen, Inkontinenz, Schmerzen beim Sex, all diese Sachen. Das sind so die Themen, die ich auch gemerkt habe, auch in den Gesprächen fürs Buch, dass Frauen haben zwar sehr offen geredet, aber eigentlich nur so ein, zwei haben von sich aus gerade auch über diese Themen geredet. Das hat man schon bei den anderen, habe ich wie das müssen ansprechen. Das ist so, über das redet man nicht. Das ist so ein bisschen immer noch.
Ja, das, also es ist ja auch intim oder löst etwas aus. Jetzt, wenn jetzt da jemand zulässt, eine Frau, die so merkt, aha, das könnte ja eben sein, dass ich jetzt in dieser Phase bin. Und dann höre ich aber gleich immer wieder, dass es dann auch Ärzte gibt, die irgendwie sagen, nein, und machen sich keine Gedanken, das ist jetzt einfach zu viel in den Medien, das Thema. Gibt es also Adressen oder gibt es auch ein Buch Adressen oder was empfiehlst du? Wenn jetzt da eine Zuhörerin sagt, oder kann sie zu dir in ein Coaching kommen, dann schaut man es an, oder, also weißt, wie gehe ich dann mit dem um?
Ja, natürlich kann sie zu mir in ein Coaching kommen. Also ich bin natürlich keine Ärztin, aber ich könnte sicher eben Tipps geben oder probieren, Empfehlungen geben, wo man sich sonst noch anwenden könnte. Und sonst, ja, es gibt in der Schweiz, beim Inselspital gibt es ein Menopausezentrum, aber die sind halt total überrannt und ausgebucht. Und sonst ist es wirklich so ein eine Glückssache, habe ich das Gefühl. Was hat man für eine Gynäkologin? Ist die auf dem neuesten Stand oder nicht? Ist die offen für das Thema oder nicht? Und wenn's, ja, wenn man nicht weiterkommt, dann muss man zu einer anderen gehen. Also das habe ich selber auch so gemacht.
Es ist wirklich so ein herausfinden, ja. Und dann, wenn es nicht funktioniert, weiter.
Genau, genau, leider schon, ja.
Weil was ja dann gerade, wenn es einfach psychisch nicht so gut geht, ja dann nochmal verunsichernd ist, also wo auch anstrengend ist.
Ja, ja.
Ja, was ich noch jetzt gehört habe oder dann auch selber gemerkt habe, ist, wenn ich so klar, also wenn ich aber wie so jetzt die Infos habe, eben wenn man jetzt zum Beispiel dein Buch liest oder wenn man auch noch im Netz weiter recherchiert und dann so ein bisschen merkt, so okay, mal, das das geht wirklich in die Richtung, dann möchte ich die Frauen schon ermutigen, wirklich bei der Gynäkologin dann auch zu sagen, ich möchte jetzt aber das Thema anschauen. Man kann den Hormonhaushalt messen lassen. Es ist nicht so genau, man kann nur zu einer bestimmten Zeit, aber man kann das im Prinzip sogar bei der Hausärztin machen. Und dass man dort auch nicht, also es ist natürlich mühsam, wenn es einem schon psychisch nicht gut geht, aber ich will einfach wie da Mut zusprechen, für sich selber einzustehen und sich das nicht absprechen zu lassen. Weil, und sonst eben, ich habe zum Beispiel das Inselspital auch sehr empfehlen, ich bin ja dann dort angegangen. Mhm. Und was auch, also ich weiss nicht, schon nicht, wie du das siehst, aber was ich zum Beispiel gemerkt habe, man kann ja auch mal so ein bisschen Versuche machen selber, oder? Also wenn man jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt bei der Gynäkologin dann eine Mini-Pille verschrieben bekommen, wo dann, wo ja noch nicht ein Präparat ist, jetzt explizit für Perimenopause, sondern eigentlich ein Verhütungsmittel, aber es tut ja den Hormonhaushalt wie so ein bisschen ausgleichen. Also man hat dann nicht mehr die krassen Schwankungen und also so ein bisschen einen gesteuerten Zyklus, sage ich jetzt mal. Und das kann man ja bei der Gynäkologin auch verlangen. Also man kann ja sagen, ich möchte das einfach. Und dann kann man das auch mal probieren, ob einem das hilft. Oder gibt es da so konkrete Tipps von dir? Weißt, was hilft, wenn man jetzt vielleicht auch nicht die Antworten bekommt jetzt gerade oder noch auf der Suche ist nach einer guten Anlaufstelle?
Ja, also was du vorher gesagt hast, dass man ja den Hormonspiegel auch messen kann. Den kann man natürlich messen, aber weil der so extrem schwankt, kann das sein, dass der am Morgen tief ist und am Nachmittag mega hoch. Mhm. Und je nachdem, wenn man Pech hat und der ist dann gerade total hoch, kann es natürlich wie ein Argument mehr sein vom Arzt oder der Ärztin, um zu sagen, ja, aber sie brauchen überhaupt nichts. Darum ja, geht man eigentlich gerade beim Östrogen mehr nach den Symptomen. Aber jetzt gerade bei den Symptomen, die wir vorher davon geredet haben, so Blasenprobleme oder Scheidentrockenheit, da kann man ja einfach lokales Östrogen zum Beispiel verwenden. Und das ist viel tiefer dosiert, das wirkt nicht systemisch, das heisst, es geht nicht in den Rest vom Körper, es ist eigentlich wie so die harmloseste Variante. Und wenn man mal das dann vielleicht würde vorschlagen, jetzt in so einem Fall, zum sagen, man will das ausprobieren, da gibt es Creme, da gibt es Zäpfchen, da gibt es wirklich auch diverse Präparate, verschiedene Dosierungen. Und ja, da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht sogar ein Hausarzt würde sagen, ja gut, probieren wir es mal, weil da kann man fast nichts falsch machen.
Gibt es noch mehr so? Also wenn du jetzt als Menopause-Coach schaffst, was mit was schaffst du da? Also was erwartet einem, wenn man jetzt zu dir kommt?
Also wenn man so wie eine Art das ganze Programm, sage ich mal, durchläuft. Also so, wenn ich die Ausbildung gemacht habe, dann gibt es wie so etwas, so ein 7-Schritt-Programm quasi, also 7 Sessions, wo man verschiedene Aspekte anschaut. Aber eben, das wäre so wie das ganze Paket. Man kann natürlich auch einfach sagen, ich melde mich, ich will ein Thema besprechen. Aber wenn man das durchläuft, dann schaut man halt wirklich so ein bisschen den ganzen Lebenswandel auch an. Also, Lebenswandel klingt ein bisschen komisch, der Lifestyle, sagen wir so. ja, man schaut vielleicht so ein bisschen die Abendroutine an, die Morgenroutine auch. Also, wache ich auf und gehe ich gerade an den Bildschirm oder wache ich auf und schaue mal zuerst raus und lasse ein bisschen Tageslicht auf mein Gesicht scheinen. Solche Sachen. Man schaut die Ernährung an, die Bewegung. Dann auch so Themen wie ausmisten. Also so ein bisschen halt auch im weitesten Sinn ausmisten. Vielleicht auch das Leben ausmisten. Vielleicht auch nur einen Kasten in der Küche ausmisten. Also wirklich so ein bisschen verschiedene Themen, die man auch nicht jetzt unbedingt gerade mit der Perimenopause in Verbindung bringt, aber die halt auch dann könnte schon eine Wirkung haben, weil man wie so ein bisschen bewusster sich selber und sein Leben anschaut. Und natürlich redet man über die Symptome und schaut auch, was man könnte für Veränderungen machen, auch kleine Veränderungen nur. Also, ja, vielleicht, also es müssen alles Sachen sein, eigentlich, die man einfach umsetzen kann im Alltag. Also nicht, dass ich sage, so, und ab morgen gehst du jetzt jeden Tag eine Stunde Fitness machen.
Bin ich jetzt mal froh, dass du das sagst. Weil, weißt du, was ich manchmal das Gefühl habe, dass meine Hormone, mein Fakio-Alter eben all diesen Tipps entgegenwirken. Nein, weil genau, vielleicht anders gesagt. Siehst du nicht dann manchmal auch eine Gefahr drin, dass man dann nochmals bessere Selbst wird werden? Weißt du, so, dass es dann, auch wenn wir jetzt nochmal so feministisch reingehen und das Patriarchat anschauen, so, dass man dann, oder auch der Kapitalismus, so, okay, dann müssen wir mega viel machen, dass es uns mega gut geht, wir müssen mega investieren, wir müssen Präparat kaufen. Oder wie tust du das, weißt, wie kann man wie den Lebenswandel einigermaßen in eine gesunde Richtung führen und gleichzeitig nicht in das hineinkommen, ich muss immer noch mehr machen und dann vielleicht kommt noch mehr Stress auf, so. Mhm.
Ja, da muss man natürlich schon ein bisschen Balance suchen. Also jetzt gerade ein Thema, ein Aspekt von dem Coaching, zum Beispiel Thema Ernährung. Da in der Ausbildung haben sie uns da so einen ganzen Plan gegeben und so, auch so Detox und so, was man alles könnte machen. Und meine Alarmglocken haben gerade geläutet und ich irgendwie gefunden, ernsthaft, finde ich nicht gut. Und dann ist es aber wirklich so ein bisschen darauf rausgelaufen, hey, das ist ein Vorschlag. Es gibt Frauen, die wollen das alles machen. Aber andere sagen vielleicht, okay, weißt du was, ich trinke einen Kaffee weniger am Tag und schau mal, was es ausmacht. Mhm. Und das ist eigentlich der Ansatz. Also wirklich sagen, das ist die Palette, die zur Verfügung steht und jetzt schau mal, was würde zu deinem Leben passen und was könntest du wirklich dir vorstellen zu machen. Und dann mach es mal eine Woche und wenn du merkst, es macht mir einen grossen Stress, dann ist es definitiv nicht das Richtige. Mhm. Also das ist so ein bisschen der Ansatz.
Ich finde, das ist ein mega wichtiges Thema, weil was ja spannend ist, immer wieder zum Beobachten, ist immer, wenn ein Thema, was ich völlig total richtig finde, enttabuisiert wird, dann wird ja auch schnell das vermarktet. Also das heisst, wir sind nicht nur im Patriarchat, wir sind auch im kapitalistischen System. Das heisst, es gibt dann immer ganz viel, wo auf den Zug aufkommt und das eigentlich missbraucht als Optimierung beziehungsweise durch Vermarkten. Also das heisst, ich sage dir jetzt, wie du eigentlich noch besser, ganz schlank, ganz schön, super gut drauf. Oder, also all das, was dann eigentlich dazu führt, dass man nicht mehr mal alt werden darf. Oder jetzt im krassesten Sinn. Und das sieht man dann wirklich so auf Social Media. Oder sind dann so jetzt gerade Schweppen, oder wo auch das Thema, Wechseljahr völlig unterkomplex behandelt. Also, die haben dann irgendwie so ein Pülferli. Und wenn das Pülferli nimmst, dann ist alles gut. Wo ich dann so finde, so, ist vielleicht ein bisschen komplexer, die ganze Geschichte. Moment, und das ist ja bei allen Themen. Also so, das heisst, ich habe das Gefühl, so der also sie nutzen eigentlich unsere so wahnsinnig menschliche, ach, der Wunsch nach Kontrolle und Sicherheit, oder? Also, wo immer dann, wenn wir in Lebensphasen kommen, wo einfach unsicher sind, wo man halt nicht genau wissen, wo Veränderung ist, wo vielleicht nachher auch etwas anderes ist, wo ich eben dann vielleicht eben andere Formen von Sexualität lebe oder meine Figur sich verändert oder irgendwas. Das wird eigentlich immer ausgenutzt und ich finde das mega wichtig zum Bewusstsein bei dem Thema von denen, die Geld damit machen wollen. Das heisst, die gehen dort rein, oder, psychologisch gut durchdacht und sagen, aha, wenn du das und das machst, du musst nur diesen Plan einhalten, dann bist du safe. dann kann dir nichts passieren. Dann ist alles wieder unter Kontrolle. Und ich finde es so wichtig, einfach auch immer wieder da wirklich zu unterstützen und zu sagen, hey, schau, egal was jetzt da auf dich zukommt, aber da wirst du irgendeinen Weg finden, aber es ist auch okay, sich zu verändern. Weil ich glaube, gerade jetzt wir Frauen erleben so fest Druck, oder auch, weißt du, was das Äußere angeht, oder? Also du musst eigentlich, ich weiß auch nicht, oder? Eigentlich lebenslänglich, und da möchte ich mich auch selber, oder? Ich habe ja auch Ambiguitäten und Widersprüchlichkeit, oder? Wenn ich jetzt von diesen Frauen in Paris rede, gibt es auch Grenzen, oder? Also die dann nicht zunehmen dürfen und so, oder? Die habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt, aber ich finde, wie wichtig, und ich finde das auch spannend, oder? Du hast ja in deinem Buch auch wie mehrere Beispiele, und ich glaube, so kann man ja auch entgegenwirken, dass man so sagt, so, das ist es jetzt. Mhm. Was hast du für Gedanken, wenn ich das so sage?
Ja, also das finde ich unglaublich wichtig. Es gibt auch nicht den einen Weg. Es ist eben jeder Frau anders. Und jetzt gerade, wenn wir auch vorher über das Coaching geredet haben, eben natürlich ist die Idee, man probiert Tipps geben, man probiert zu sagen, das und das könntest du ausprobieren. Aber ich glaube, der grösste Teil, der wahrscheinlich auch den stärksten Effekt vielleicht hat, ist, dass man einfach mal darüber redet und zulässt und probiert zu verstehen und probiert zu unterstützen. Also ich habe ja so zwei Übungskundinnen eigentlich gehabt während der Ausbildung, und die erste hat mir, also ich habe zuerst ein Vorgespräch geführt und dann die Woche darauf haben wir angefangen, und dann hat sie mir beim ersten Termin dann gesagt, hey, im Fall, mir geht es schon ein bisschen besser seit dem Vorgespräch. Und ich meine, habe ich ja nicht gesagt, mach das und das, sondern es ist wirklich einfach darum gegangen, hey, wir reden jetzt darüber, wir gehen das jetzt an und wir schauen, was wir machen können, dass es dir besser geht.
Ich habe da vielleicht noch einen Gedanken. Eben so der Austausch auch unter der Frau, das finde ich auch noch spannend, oder? So, also was ich ja an dem Thema immer wieder auch krass finde, ist, dass wir eben so wenig Wissen haben darüber. Also ich meine, Aufklärungsunterricht an der Schule ist ja per se irgendwie zu hinterfragen, weil man ja, also ich meine, immer noch nicht zum Beispiel die ganze Klitoris abbildet oder auch das Thema Verhütung immer im Vordergrund steht und eigentlich nicht ganz viele andere Themen, die auch noch in die Aufklärung hineingerechnet. Aber einfach praktisch, also vielleicht, ich weiss nicht, 0,1% geht dann ums Thema Menopause oder Perimenopause. Also man hat wirklich so fest keine Ahnung. Und ich finde es immer schön, so zu merken, dass eben klar, es gibt negative Effekte im Tabu aufbrechen, wie wir jetzt auch darüber geredet haben, aber es gibt auch so viele positive Effekte. Also irgendwie zu merken, die Frauen reden mehr miteinander über das. Und ich habe jetzt ja gerade so ein bisschen im Projekt oder in der Kultur oder in aktivistischer Arbeit auch sehr viele sehr junge Frauen um mich. Also um die 30, manchmal noch ein bisschen jünger. Und die reden schon irgendwie wie mehr miteinander oder sie fragen dann auch mal etwas oder so. Ich finde das wie... Und ich weiß nicht, wie es früher war, ob man dann manchmal auch unter den Frauen oder je nach Kultur vielleicht auch mehr so ein bisschen wie einen Kreis gehabt, wo man auch können über das reden. Aber ich habe das Gefühl, irgendwo ist einmal mega viel von dem verloren gegangen. Und dort, das tut ja auch mega gut, oder so. Also wenn ich so mich erinnere an ein Abendessen, das ich kam mit zwei Freundinnen, und dann ist die eine ist so wirklich mega hässig und durchschwitzt gekommen und hat fast am Tisch geguckt und gefunden, hey, nein, mich scheisst so, aber jetzt habe ich das Pflaster und es wirkt immerhin. Und dann haben wir angefangen, über das Thema zu reden und haben wie so gemerkt, wir auch erleben es total unterschiedlich alle. Aber es ist wenigstens Thema. Eben, und nachher gehst du wie heim und hast ja die Schweißausbrüche immer noch. Aber hast vielleicht wenigstens den Frust von der Seele nicht mehr so.
Ja, ich glaube auch, oder? Also mit dem Buch und auch eben mit deiner ganzen Arbeit zu dem Thema. Also so etwas sichtbar machen, was halt unsichtbar ist. Also das, was du ja geschildert hast, eben den Schweiß sieht man dann vielleicht. Aber sonst sind es ja unsichtbare Symptome. Und das, glaube ich, ist dann oft noch, also einfach viel schwieriger, einen Umgang damit zu haben oder eben so etwas auch aus dem Tabu zu holen. Und ich beobachte das auch. Ich habe wirklich letztens nachgekommen, wo wir es tatsächlich dann auch über Trockenheit eben in der Scheide geredet hat, über irgendwie Creme, die man nimmt, wie man es macht. Ich hatte auch mit meiner Mutter einen wahnsinnig tollen Austausch gehabt. Gut, meine Mutter war immer schon sehr offen gewesen, was Sexualität anbelangt, was ich in der Pubertät nicht so lässig fand. Jetzt finde ich es super. Und wo dann auch, also weißt, sogar über Masturbation geredet hat, was sich da verändert, oder auch Sexualität, wo ich so noch nie jetzt von jemandem gehört habe, oder? Und dann denke ich, das ist so wichtig.
Ja.
Wir sind im Fall fast am Ende. Ja. Und ich habe jetzt überlegt, ob man noch, also es ist zwar mein eigener Text, aber ob man noch wenn ins Buch reinhören, ich könnte sonst aus dem Buch noch lesen, etwas aus meinem Text raus, wo vielleicht jetzt noch so dazu passt zum Abschluss. Oder was findet ihr? Habt ihr einen anderen Plan für den Abschluss?
Jeanette, gibt es noch irgendetwas, was dir ganz wichtig ist zum Sagen?
Ich bin jetzt gerade überrumpelt, dass es schon fast fertig ist. Es ist mega schnell gegangen. Ich glaube, noch
eine Stunde. Also, wir sind noch nicht ganz, ja.
Ja, in den letzten 5 Minuten.
Also, wir haben dann ja auch noch die Frage und ich sage noch etwas so ein bisschen aus dem Coaching raus. Ja.
Also, ich würde vorschlagen, dass das mein Büchertipp ist, den ich kurz aus dem Buch lese. Und nachher könnten wir doch zum Coaching-Tipp von der Sarah gehen. Und dann schauen wir mal, was noch passiert in dem Abschluss. Ist das gut? Also, mein Büchertipp ist jetzt dein Buch, Jeanette, also von der Jeanette Kuster, «Mittendrin, die Perimenopause meistern, Gespräche und Erfahrungsberichte». Und sie ist rausgekommen jetzt in diesem Jahr ganz neu im Aris Verlag. Ich schaue, man kann noch nie einen Podcast da gelesen.
Ich finde das, ich lasse dir so gerne zu, Mara. Ich liebe das ja eh. Ja.
Also ich schaue mal, ich tue einfach.
Sie macht es so schön.
Jetzt muss ich schauen. Sorry. Also, früher habe ich mit meinen Freundinnen nicht groß über mein körperliches Befinden gesprochen. Aktuell verändert sich das stark in meinem Umfeld. Wir sind alle im gleichen Alter und tauschen uns offen darüber aus, wie wir uns in der Perimenopause fühlen. Gerade gestern habe ich mit Freundinnen gegessen und da sagte eine, sie sei heute sehr traurig und eine andere war gerade total müde, also beschlossen wir, den Abend so zu gestalten, wie es für alle passt. Wir müssen nichts mehr erzwingen, was ich als sehr große Qualität empfinde. Deshalb war ich auch total entspannt, als ich vor kurzem mit 2 Freundinnen in die Ferien gereist bin. Das sind jetzt aber andere Ferien als im Sommer. Während die beiden von 8 Uhr morgens bis Mitternacht durch die Stadt spazieren können, bin ich nach 4 Stunden bereits überreizt. Da sage ich dann halt, dass ich eine Pause brauche, gehe in ein Café lesen und treffe sie später wieder. Wichtig ist, offen zu kommunizieren und ein Gegenüber zu haben, das diese Botschaft annehmen kann. Wahrscheinlich hilft es, dass ich mich in einem sehr inklusiven Umfeld bewege. Menschen mit Behinderung oder Neurodivergenz funktionieren ihr ganzes Leben hindurch so, dass sie ihre Pläne stets an ihre Tagesverfassung anpassen müssen. Wir geben uns deshalb gegenseitig die Erlaubnis, uns nach unseren aktuellen Möglichkeiten zu verhalten. Bisweilen überschreite ich meine Grenzen dennoch, weil es sich in dem Moment schön anfühlt. Ich war früher ein richtiges Technokind und tagelang in Clubs unterwegs. Manchmal packt es mich halt heute auch noch. Danach muss ich mich aber viel länger erholen. Seit Beginn der Perimenopause vertrage ich nämlich Geräusche und andere Reize weniger gut und offenbar ist es so, dass die Hormone ganz generell eine große Rolle spielen bei solchen Sensitivitäten. So sollen etwa Frauen, die empfindlich auf bestimmte Textilien reagieren, vor ihrer Periode noch mehr Probleme damit haben. Auch können sich ADHS oder andere Neurodivergenzen durch die hormonellen Schwankungen während der Perimenopause verstärken. Ja, das
danke,
ist,
Mara.
Es geht dann noch wirklich weiter. Es ist eben, Jeanette hat mich wie interviewt und hat dann das, also du hast es dann abgeschrieben, was ich dir erzählt habe. Es hat einen Haufen Aspekte drin. Es hat auch den Aspekt der Sexualität. Und bei mir ist ja wie mein Coming-out zusammengefallen dann auch. Und daher heisst der Text, glaube ich, auch «Coming out in der Perimenopause» oder so. Genau, und ich freue mich mega, wenn ihr es leset und wenn ihr mir auch Feedback gebt. Vielleicht habt ihr ja Ähnliches erlebt oder vielleicht auch völlig anders und findet es völlig daneben, dann könnt ihr mir auch schreiben.
Ja, schreibt uns eure Geschichten für diese Phase. Und ich merke gerade so in dem Gespräch, dass ich mir weniger Sorgen mache. Ich habe aber auch gemerkt im Gespräch, dass ich wahrscheinlich gewisse Symptome schon lange habe. Aber ich glaube wirklich einfach durch das, dass ich durch meinen Sohn und durch auch Lebensumstände von irgendwie eben Trennung und so weiter, Scheidung, ich glaube einfach so viele andere Probleme gehabt, dass die nicht so ins Gewicht gefallen sind. Und
ja, und da darf ich noch ganz schnell einhaken, nur wegen dem, auch, wo jetzt da mich wieder daran erinnert hat. Oder? Ich glaube, wenn wir in unserem Leben so haben wir ja so viel, wo wir immer müssen, auch irgendwie uns anpassen. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass es wirklich irgendwie erst so eine mega Auseinandersetzung mit dem Thema braucht, um zu merken, aha.
Ah, das habe ich auch. Ja, genau.
Weil man sich ja einfach die ganze Zeit anpasst.
Ja, oder? Und so ist mir jetzt ein bisschen gegangen und ich finde das schön. Ich merke, so, es ist gut, das zu wissen. Ich möchte kurz noch von meiner Seite her auf das Thema Sorgen machen, eingehen. Es ist ja so, dass man kann sagen, Sorgen, das ist wie so eine mentale Simulation, um Sicherheit und Kontrolle zu gewinnen. Also, das heisst, wenn ihr manchmal so das Kreisen habt, so die ewigen Sorgen, dann ist es noch wichtig, dass es eigentlich eine positive Absicht dahinter ist von eurem System. Also man kann sagen, evolutionspsychologisch macht das sehr wohl Sinn, dass wir uns Sorgen machen, weil es schützt auch und ich finde schon allein, das hilft manchmal. Aber eben, wie ich gesagt habe, es sind wirklich 85% sind auf Vorrat. Und ich mache noch gerne so die Übung. Mein Vater war sein Leben lang Tonregisseur beim Schweizer Fernsehen und hat mich viel mitgenommen ins Fernsehstudio und hat dann auch so Tonspuren gehabt, wie wir jetzt hier bei dem Podcast-Table mit so diesen Reglern dran. Und wenn wir uns vorstellen, unser Denken, aber auch Fühlen, ist auch so eine Tonspur. Dann haben wir auf der einen Seite die Angst, das totale Worst Case. Und auf der anderen Seite von dem Regler, von dieser Spur, haben wir das Best Case Vertrauen und Sicherheit. Und unser Regler schiebt uns tendenziell, eben, das hat mit der Evolution zu tun, immer mehr gegen das Worst Case und in die Angst und in die Unsicherheit. Und manchmal ist es hilfreich, wenn man so Sorgengedanken hat, die mal kurz aufzuschreiben und mal schauen, hey, wo gehören sie eigentlich an? Und dann, wenn man es aufgeschrieben hat, sich mal fragen, und es ist schon immer schön, auch bei Flugangst zu machen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass das Flugzeug wirklich abstürzt, wo ich gerade drin sitze, wie das stimmt. Das Flugzeug kann, also eben Worst Case, es kann passieren, also nicht wegdrücken, aber dann auch einteilen. Und manchmal, wenn man es dann so aufschreibt und dann mal schaut, wo bin ich eigentlich gerade mit meinem Regler und könnte das Ganze auch gut kommen? Also was wäre denn das Best Case in dem Innen? Dann findet meistens ein bisschen Beruhigung statt. Und wenn sich dann nichts beruhigt, dann sage ich immer unterbrechen und etwas mit dem Körper machen. Also wirklich Kopf zum Fenster raus, duschen, rausgehen, schnaufen, egal, bewegen, weil dann bewegen sich auch Gedanken wieder. Genau. Ja, magst du noch Karten ziehen? Eine Frage.
Mach ich. Mit der Flugangst hast du mich jetzt gerade gehabt.
Du kannst auch eine intuitive Wahrscheinlichkeitsrechnung machen. Das machen damit die Leute. Okay, es ist 0,002 wahrscheinlich, dass es abstürzt. Und wenn du das so anschaust und so die Zahl hast, dann passiert etwas im System. Das ist wirklich spannend.
Ja. Ja, was ich einmal mache, ich tue Klöpfle, das EFT-Tapping.
Das ist super.
Das ist mein Flugangst.
Das wäre dann eben das mit dem Körper unbedingt machen.
Wir sitzen ja bald zusammen im Flug.
Ja. So. Ja, bald.
Soll ich die vorlesen?
Ja.
Okay. Was hat dich letzte Woche berührt oder gefreut? Letzte Woche, jetzt muss ich gerade schnell überlegen, was letzte Woche war. Natürlich, meine Buchvernissage. Die hat mich gefreut, dass all die Leute gekommen sind, zuhören. Und was mich vor allem berührt hat, ist,
dass am Schluss haben wir noch so eine Fragerunde oder halt einfach ja, das Mikrofon umgegeben für die, die etwas haben wollen sagen oder fragen. Und es sind wirklich viele Fragen gekommen, auch viele Frauen haben irgendeine Erfahrung erzählt. Und sogar ein Mann war auch dabei gewesen, hat dann auch eigentlich für seine Freundin eine Frage gestellt. Und das habe ich absolut grossartig gefunden. Ja.
Was hat dich berührt?
Letzte Woche?
Ja.
Oh, mich berührt immer so viel, dass ich ja dann gar nicht mehr weiss.
Das habe ich auch gerade gedacht. Ich denke immer.
Aber was hat mich berührt? Ich muss gerade überlegen. Das hat sicher mit meinen Kindern zu tun, weil dort andauernd so etwas passiert. Ja, genau. Ja, aber ich habe jetzt gerade konkret.
Ich habe jetzt auch gerade natürlich gesucht, der Suchprozess ist losgegangen. Ich denke, ich frage dich und dann fängt bei mir der Suchprozess auch an.
Sarah, was hat dich
und am meisten berührt mich natürlich auch, ich glaube, eben Menschen, Begegnung mit Menschen. Und mein Sohn hat letzte Woche dürfen das erste Mal einen wirklichen Ausflug machen von dort, wo er im Moment wohnt. Er hat jetzt sehr viel Stabilität gebraucht wegen seinem Gesundheitszustand und es ist sehr wenig möglich gewesen und er hat dürfen schauen, wo werden die Farben hergestellt, die er manchmal verwendet. Und ich habe ihn dann abgeholt und er hat mir dann so ein Fläschchen gegeben mit so einem wunderschönen Königsblau, wo er hergestellt ist. Er hat das natürlich mit ganz viel Hilfe. Aber so der Stolz in seinen Augen zu sehen und auch dann, also er, der ihn begleitet hat, der gesagt hat, es sei so schön gewesen, wie er sich gefreut hat. Ja, das hat mich, also ich könnte dann gerade wieder heulen.
Danke vielmals für das schöne Gespräch. Ja,
danke vielmals, bist du da gewesen, Jeanette?
Danke euch, super gewesen.
Und viel Erfolg mit deinem Buch und weiteren Veranstaltungen und ich hoffe, dass wir einander berühren können.
Ja, und ihr da aussen, die uns zuhört, lasst euch auch berühren und redet darüber. Redet im Umfeld über die Themen. Miteinander, auch jung und älter. Ich finde es mega schön, auch immer wieder den Generationenaustausch. Und teilt unseren Podcast, herzlich dann abonnieren, dann, weil ja, dann wird er noch mehr gelöst. Danke vielmals fürs Zuhören.
Danke vielmals.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.